Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum ersten Info der neuen Woche auf Radio Bern Rabe vom Montag, dem 14. April 2014. Heute geht's bei uns um Folgendes. Moderner Ablasshandel mit Emissionszertifikaten. Das BAFU, das Bundesamt für Umwelt, relativiert die Vorwürfe der Umweltverbände. Und hinter den Fassaden von Nestle, Glencore, Syngenta und Co. Multiwatch schaut den Großkonzern auf die Finger und erhielt dafür den Öme-Förderpreis. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute von und mit Annik Wangler.
In der Ostukraine ist keine friedliche Lösung in Sicht. Das Ultimatum für einen Abzug der prorussischen Separatisten ist abgelaufen. Die Aktivisten bleiben auf ihren Posten. Nun will die Regierung in Kiew Militärgewalt einsetzen. Das berichten diverse Medien. Wer bis am Montagmorgen die Waffen niederlege, werde nicht strafrechtlich belangt. Ansonsten würden Antiterroreinheiten eingesetzt. Das sagte der ukrainische Übergangspräsident Alexander Turchinov gestern Sonntag. Russland warnt vor einem Militäreinsatz in der Ukraine. Dieser würde zu einem Bürgerkrieg führen. Die USA hingegen werfen Russland vor, für die blutigen Kämpfe verantwortlich zu sein. Prorussische Separatisten haben in den vergangenen Tagen verschiedenste ukrainische Verwaltungs- und Polizeigebäude besetzt und Straßensperren errichtet. Die USA geben nach wie vor am meisten für Militäroperationen aus. Auch Russland, China und Saudi-Arabien rüsten weiter auf. Ihre Militärausgaben haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Weltweit sind die Militärausgaben aber gesunken. Das steht im neuesten Bericht des Stockholm European Peace Research Institute SIPRI. Schwellen- und Entwicklungsländer investieren weiter ins Militär, sagt ein SIPRI-Experte. Das liege einerseits an der wachsenden Wirtschaft. Andererseits komme es vermehrt zu einem Rüstungswettbewerb zwischen den Ländern. Zwei Anwohner des AKW Mühleberg haben einen Rechtsstreit gegen das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI gewonnen. Laut den Anwohnern entspreche Mühleberg nicht den internationalen Sicherheitsstandards und müsse deshalb überprüft werden. Zuerst verweigerte das ENSI eine Überprüfung, ist nun laut Bundesgericht aber dazu verpflichtet. Damit würde die Atomaufsicht gestärkt, so Greenpeace in einer Mitteilung. Das ENSI könne nun nicht mehr nur von den AKW-Betreibern kritisiert werden, sondern auch von der Bevölkerung. Atomkraftwerke müssen ein Hochwasser oder Erdbeben überstehen, ohne radioaktive Stoffe freizusetzen. Kann die Sicherheit nicht nachgewiesen werden, dürfen die Atomkraftwerke nicht weiter betrieben werden. Mehr dazu im Rabe Info von morgen Dienstag. Zum Wetter. Der Dienstag und Mittwoch werden recht sonnig bei bis zu 17 Grad.
95,6. Rabe Info.
Die Schweiz will wieder einmal mit gutem Beispiel vorangehen. Sie hat die im Kyoto-Klimaprotokoll festgeschriebenen Ziele erreicht, verkündete das Bundesamt für Umwelt BAFU stolz. Umweltverbände hingegen sehen keinen Grund zur Freude. Statt deutlich zu sinken, seien die Treibhausgasemissionen von 2008 bis 2012 praktisch konstant geblieben, kritisiert der WWF. Und die Grünen fügen hinzu, wir belasten in der Schweiz durch unseren Konsum die Umwelt so, als hätten wir 3 bis 4 Erden zur Verfügung. Das werde ausgeblendet. Und weiter, die Schweiz habe sich die reine Ökoweste teilweise erkauft. Sie betreibe Ablasshandel mit der Umwelt. Ein Drittel der Emissionsreduktion hat sich die Schweiz mit Emissionszertifikaten im Ausland erkauft. Karin Bachmann fragte Paul Villiger, Chef der Sektion Klimaberichterstattung und Anpassung vom Bundesamt für Umwelt, wie er zu diesen Vorwürfen stehe.
Also die Idee des Kaufs von Emissionszertifikaten ist nicht grundsätzlich schlecht. Und die Schweiz, also der Klimarappel war ja primär engagiert in diesem Handel, hat sich eigentlich schon Mühe gegeben, auch gute Projekte zu machen. Die Idee ist ja die, es ist gleichgültig, wo auf der Welt wir das CO2 reduzieren. Und da ist es durchaus sinnvoll, dass wir dort beginnen, wo es auch günstig ist. Also wenn eine Deponie in einem Entwicklungsland saniert werden kann, dem das Methan absaugt und dann zum Beispiel sogar Strom produziert, dann ist das sehr billig zu machen und hat eine riesige Wirkung. Also wir dürfen die ausländischen Maßnahmen nicht delgel einfach sagen, das ist nicht gut.
Herr Filiger, beim Gesamtteil vom Anteil der CO2-Emissionen wird da auch dazu gerechnet, all die Güter, die wir hier konsumieren. Ich meine, viele Güter werden ja im Ausland produziert, die auch die Industrie braucht, die produzieren dann dort die CO2-Emissionen, die wir hier eigentlich dann nicht mehr zu verschulden haben. Wird dieser CO2-Anteil dann auch mitgerechnet an den Gesamtanteil der Schweiz?
Nein, es wird wirklich nur das berechnet, was in der Schweiz in die Luft geht. Also wenn wir ein Fahrzeug fahren, dann geht das hier in die Luft. Wenn ein Industriebetrieb das hier braucht, dann geht es in die Luft. Wenn wir Güter importieren, dann geht es bei der Produktion, ja, sagen wir, in Deutschland in die Luft. Das muss dort, nach der Kyoto-Regel, muss es dort dann verbucht werden. Das heißt, die Emissionen sind nicht drin in der Schweiz.
Also das Kyoto-Protokoll macht eigentlich klar Grenzen an den Ländergrenzen?
Ja, das ist ganz klar länderspezifisch. Es muss auch so sein, denn die Schlussidee ist ja, dass jedes Land drin ist und jedes Land ist dann für seine Emissionen verantwortlich, was auch letzten Endes richtig ist.
Aber die grauen Emissionen, die machen ja einen sehr großen Teil aus in der Schweiz. Also wenn man den dazu rechnen würde, hätte die Schweiz eigentlich so viele CO2-Emissionen wie viele Industrienationen? Ist das denn immer noch, geht da immer noch die Rechnung auf?
Wenn alle Länder dabei sind, geht die Rechnung schon auf. Weil wir heute nur die Industrieländer drin haben, geht die Rechnung nicht auf, weil dann noch übrige Länder da sind, die nicht im System drin sind. Deshalb möchten wir unbedingt, dass zum Beispiel China in diesem System auch drin ist. Dann sind sie auch für ihre Emissionen verantwortlich, haben selber ein eigenes Ziel und müssen dieses Ziel erreichen.
Dann haben wir eigentlich nicht eine energietechnische oder eine CO2-reine Weste, wie es manchmal aussieht. Oder wenn jetzt in der Schlagzeile steht, die Schweiz übererfüllt das Kyoto-Protokoll, kann das auch eigentlich auch eine etwas nicht ganz korrekte Signalwirkung geben?
Ja, ich würde das nicht so besagen. Oder die Regeln sind eigentlich sehr klar definiert, oder? Und die Regeln können wir ja nicht während dem Spiel ändern. Von dort her ist die Aussage klar, aber man darf zu Recht darauf hinweisen, dass der Schweizer Konsum durchaus eine große Menge CO2 auch im Ausland produziert. 80% unseres Außenhandels ist aber mit der EU und die haben alle auch ein Ziel, haben alle auch ein Inventar. Das ist eigentlich dann in ihren Inventaren geregelt. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn ein Land etwas produziert, dann hat es die Wertschöpfung, es hat auch die Arbeitsplätze, dann soll es auch für sein CO2 verantwortlich sein.
Das sagt Paul Filiger, Chef der Sektion Klimaberichterstattung und Anpassung des Bundesamtes für Umwelt, BAFU.
Rabe Info 95,6.
Die Schweiz ist ein Steuerparadies, hat eine tiefe Kriminalitätsrate, ist also sehr sicher und auch politisch stabil. Kein Wunder, lassen sich zahlreiche multinationale Konzerne in der Schweiz nieder, zum Beispiel Glencore Xstrata oder Syngenta. Diese Konzerne erwirtschaften weltweit Milliarden, häufig auf Kosten der Ärmsten. Menschenrechtsverletzungen kommen selten an die Öffentlichkeit. Seit dem Internetzeitalter aber hat sich das etwas geändert. Menschenrechtsorganisationen vernetzen sich global, Missstände werden publik gemacht. Eine dieser Menschenrechtsorganisationen ist Multiwatch. Letzte Woche erhielt Multiwatch den Öme-Förderpreis. Damit zeichnete die Fachstelle für Ökumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit die Arbeit von Multiwatch aus, die Beobachtung und Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen durch Multis. Entgegengenommen hat den Preis unter anderem die Geschäftsleiterin von Multiwatch, Marianne Eberhardt. Michael Spahr hat sie getroffen und wollte wissen, was macht so eine Beobachtungsstelle genau?
Also wir als Multiwatch mit relativ wenig Ressourcen haben uns jetzt einmal so fokussiert, wir konzentrieren uns auf einzelne große Multis mit Sitz in der Schweiz. Das sind jetzt, waren jetzt Nestle, Glencore, Xstrata und Holcim und Syngenta. Da gibt es beispielsweise Arbeitsgruppen dazu, die vertieft sich in bestimmte Vorfälle von Menschenrechtsverletzungen in Fabriken oder auf Feldern oder dort, wo diese Konzerne tätig sind, passieren. Das geht bis zur Veröffentlichung von Broschüren, von Büchern. Eines der Hauptinstrumente ist unsere Website. Dort dokumentieren wir einzelne Vorfälle und zwar beobachten wir diese über Jahre. Also das ist der älteste Fall, Nestle in Kolumbien, geht auf 13 Jahre zurück. Da verfolgen wir das Verhalten der Konzerne eigentlich andauernd. Und immer wenn Betroffene uns beispielsweise einen Vorfall melden, stellen wir das auf die Webseite als Kurzmeldung. Wir erhalten täglich solche Meldungen, die wir dann eben publizieren oder vielleicht auch dann reagieren anhand von Protestschreiben an die Konzerne, anhand von Interventionen oder auch Protestaktionen auf der Straße vor den Generalversammlungen oder im Sinn von Online-Petitionen. Also das sind die Instrumente, sind vielfältig.
Wenn ihr jetzt so eine Meldung erhaltet, sagen wir zum Beispiel von einem Gewerkschafter in Kolumbien, der zum Beispiel von einer Gewerkschaft, die von Nestle nicht zugelassen wird oder unterdrückt wird, es kam ja auch in der Vergangenheit zu Morden, die quasi von den Konzernen angeordnet wurden oder da besteht große Unklarheit, aber es kam immerhin auch zu Prozessen gegen Nestle. Geht ihr dann auch mal an so einen Ort vorbei? Reist ihr nach Kolumbien, um selber die Situation vor Ort anzuschauen oder habt ihr einfach vertrauenswürdige Partner dort?
Also die Fälle, die wir verfolgen, diejenigen, die wir bessere Informationen haben, dort sind beispielsweise auch Leute vor Ort, wie in Peru im Moment. In Kolumbien war ich selber auch schon vor Ort, also wir haben alle diese Fabriken eigentlich auch besucht. Wir kennen die Leute persönlich. Die Gewerkschafter sind auch immer wieder in der Schweiz. Das ist eine lange Zusammenarbeit über mehr als 10 Jahre. Wir kennen die Situation. In einigen Ländern wie Kolumbien kennen wir sie besser, kennen wir auch den Kontext besser, sind mehrere Leute von uns immer wieder vor Ort. In anderen Ländern, da vertrauen wir eigentlich auf die Partnerorganisationen und auf die Betroffenen.
Sie beobachten und dann informieren Sie. Sie geben auch Bücher oder Broschüren heraus. Sie gaben ein Buch heraus zu 100 Jahre Holcim, zum Zementgiganten und zeigten, wie dort immer wieder Menschenrechte verletzt werden oder Arbeitsrechte und Arbeiter brutal ausgebeutet werden. Jetzt erscheint dann bald ein neues Buch. Eigentlich sollte es heißen Drecksgeschäfte der Schweizer Konzern Glencore Xstrata. Dieses Drecksgeschäfte musste dann aus rechtlichen Gründen gestrichen werden. Der Konzern hat sie bedroht. Wie geht jetzt dieser Fall weiter? Kommt das Buch überhaupt nicht raus?
Ja, das wäre ja noch, wenn wir uns da einschüchtern ließen. Und also das Buch kommt so raus, wie es ursprünglich vorgesehen war. Der Konzern hat uns, bevor sie das Buch gesehen haben, gedroht. Wir haben uns natürlich juristisch abgesichert, auch was den Inhalt anbelangt. Das Buch kommt raus. Wir haben uns aber nicht auf einen juristischen Prozess einlassen wollen mit dem Konzern, in dem wir diesen Titel gelassen haben, weil wir finden, dass die Debatte öffentlich stattfinden soll und über die Konsequenzen der Tätigkeit dieses Konzerns und nicht innerhalb der Mauern eines Gerichtssaals. Darum haben wir jetzt diesen Titel, werden wir ihn abändern. Aber das Buch kommt sicher raus.
Glencore Xstrata, der größte oder der zweitgrößte, je nachdem wie man rechnet, Konzern der Schweiz, ein Rohstoffkonzern, wird auch von anderen Organisationen beobachtet. Es werden immer wieder Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverschmutzungen bekannt gemacht. Es gibt Organisationen wie die Erklärung von Bern, es gibt Organisationen wie Fastenopfer, also eigentlich große Hilfswerke, die solche Fälle auch anschauen. Wie ist dort eigentlich das Verhältnis? Multiwatch hat eine kleine Stelle, die Sie ausfüllen mit ungefähr 8 bezahlten Stunden die Woche, mit viel freiwilligen Arbeit. Wie behauptet ihr euch gegenüber diesen anderen Playern in diesem Gebiet?
Ja, wir sind ja eigentlich nicht unbedingt unabhängig von diesen anderen Organisationen zu sehen, weil Multiwatch ist eigentlich eine Plattform von verschiedenen Organisationen. Also unsere Mitglieder sind Organisationen, eben genau jene auch, nicht alle Mitglieder, aber zumindest unterstützende oder bezahlende Organisationen von Multiwatch, die jetzt aufgezählt wurden. Und diese Kräfte wurden in Multiwatch gebündelt, eben um genau dieses Ziel zu verfolgen und auch vielleicht um ein bisschen radikaler sein zu können und unter diesem Namen aufzutreten. Wir profitieren vom Know-how und von den Recherchen dieser Organisationen, aber ergänzen uns auch. Also es gibt ja auch noch die Kampagne Recht ohne Grenzen beispielsweise. Die verfolgen einen anderen Bereich im gleichen Gebiet, in dem wir jetzt als Multiwatch weniger Kompetenzen haben und das gut finden, dass es dort auch einen anderen Zusammenschluss gibt. Es sind teilweise sehr ähnliche Organisationen dabei. Wie unsere Stärke ist, vor allem im Kontakt mit den Betroffenen aus dem Süden, mit der Solidaritätsarbeit, mit dem Verfolgen von Fällen, ganz konkreten Fällen und Reaktionen darauf.
Wie sieht es eigentlich aus? Ihr seid jetzt seit schon bald 10 Jahren unter dem Namen Multiwatch aktiv, davor auch Teil von ATTAC, von dieser Organisation. Jetzt in dieser Zeit gab es auch Erfolge, weil ihr seid ja eigentlich wirklich eine kleine Organisation. Ihr legt euch quasi mit den Multis an, die über Milliardenmittel verfügen. Habt ihr auch gewisse Resultate vorzuweisen, wo sich die Multis, Multiwatch quasi beugen mussten?
Ja, also wir sind schon eine kleine Organisation, aber hinter uns ist ein riesiges Netzwerk an Organisationen und Betroffenen auf der ganzen Welt und das ist sicher nicht zu unterschätzen, also der Druck, der hier aufgebaut werden kann. Die Erfolge sind schwierig messbar, aber über die Zeit, jetzt in den letzten 10 Jahren, kann man beobachten, aber wahrscheinlich es ist nicht unbedingt nur auf unsere Arbeit zurückzuführen. Es ist eine ganz andere Stimmung, was die Haltung gegenüber Multis anbelangt. Also gerade die verbindliche Regulierung von multinationalen Konzernen, das ist ein Thema, das vor 10 Jahren war das noch nicht so bekannt und jetzt ist es in aller Munde. Also die meisten großen NGOs arbeiten dazu. Es gibt eben diese Kampagne Recht ohne Grenzen. Es ist eigentlich klar, dass sich Konzerne an Menschenrechte halten müssen. Es ist eine große Empörung da. Also die Wahrnehmung dieses Themas ist sicher viel, viel größer. Und ein anderer Erfolg, den wir verzeichnen können, ist gerade was Glencore anbelangt. Das war ein Riesenplayer, der war vor 2008 eigentlich nicht bekannt. Wir haben dort bei den Public Eye Awards haben wir diesen Konzern nominiert und haben dann zusammen mit dem Rapper Grice versucht, diesen Preis zu übergeben, in Zug, also in Bar. Es ist dann zweimal misslungen und beim dritten Mal war dann die Medienaufmerksamkeit auch größer und da haben sie dann gemerkt, sie können sich dem nicht mehr entziehen und haben gemerkt, ja, es gibt eine kritische Öffentlichkeit auch gegenüber uns und seither ist der Konzern bekannt. Auch der Druck hinsichtlich Menschenrechte einhalten etc. ist größer auf diesen Konzern, das merkt man.
Jetzt wurden eure Themen eben auch übernommen. Ein Beispiel ist auch zum Beispiel, dass diese großen kirchlichen Hilfswerke jetzt sich zum Beispiel im Rohstoffhandel engagieren, also dass dort mehr Menschenrechte eingehalten werden, dass Umweltschutz ernst genommen wird. Braucht es Multiwatch dann in der Zukunft noch?
Multiwatch braucht es und zwar aus diesem Grund, weil wir die einzige Organisation sind, die an der Basis dran sind. Also wir haben gemerkt, auch Recht ohne Grenzen kann nicht funktionieren ohne Fallbeispiele. Wir werden immer wieder angefragt für ein gut dokumentiertes Fallbeispiel und da denke ich, da haben wir das größte Netzwerk. NGOs arbeiten kampagnenorientiert, vielleicht jedes Jahr auch haben andere Themen, haben einen anderen Fokus und wir versuchen wirklich über Jahre hinweg diese Fälle zu verfolgen und das ist nötig, wenn man argumentieren will gegenüber multinationalen Konzernen oder auch wenn es um rechtliche Fragen geht, dann braucht es einfach gut dokumentierte Fälle und das ist unumgänglich und ich denke, darum braucht es uns auch noch in Zukunft. Und es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viele andere Multis in der Schweiz, die man gar nicht kennt oder die auch noch Dreck im Stecken haben.
Das sagt Marianne Eberhardt, Geschäftsleiterin der Menschenrechtsorganisation Multiwatch. Mehr Infos und Dokumentationen zu den beobachteten Großkonzernen gibt's im Netz auf multiwatch.ch. Das Buch zu den Machenschaften des Rohstoffriesen Glencore Xstrata mit dem noch unbekannten Titel erscheint Ende Mai.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wie gewohnt um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr, Karin Bachmann und Annik Wangler. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Aldi. Wünscht eine gute Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.